und fange an mit einem Es war einmal. Ich war 17 Jahre alt, 1998, deswegen hatte ich noch keinen Führerschein. Und ich wollte unbedingt das Spiel Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Frankfurt anschauen, im Stadion, im Gottlieb-Daimler-Stadion von Stuttgart. Und mein Vater, ich wohnte damals 40, 50 Kilometer von Stuttgart entfernt, mein Vater sagte, ich fahre dich und deinen Kumpel dahin, habe aber abends noch was vor, deswegen verlasst ihr das Stadion 10 Minuten vor Schlusspfiff. Ich warte vorne an der Hans-Martin-Schmidt-Halle, an der Bushaltestelle auf euch. Alles klar, machen wir, Papa. Spiel war nicht besonders gut. Es war irgendwie Februar oder so. Es war arschkalt. Und die Eintracht ging durch Ansgar Brinkmann mit 1:0 in Führung. Und dann passierte erstmal bis zur 81. nichts. Gar nichts. Also entschieden wir, okay, wird schon nichts mehr passieren. Wir gehen. Die Treppen runtergelaufen am Gottlieb-Daimler-Stadion. Auf einmal hören wir jubelnde Zuschauer und den Stadionsprecher, der ganz laut schrie, Tor für unsere Stuttgarter Kickers, 1:1, Alexander Malcho. Und wir gehen die Treppen runter, scheiße, Tor verpasst. Ach, gibt's ja nicht, ärgerlich. Weitergegangen. 2 Minuten später nochmal Jubel und Stadionlautsprecher. Tor für unsere Stuttgarter Kickers, Spiel gedreht, gibt's noch gar nicht. Torschütze, Ipsekal. Ich bin ein bisschen angefressen, ich war für die Eintracht, raus aus diesem Stadion Richtung Bushaltestelle ins Auto. Mein Vater beschimpft, was ihm denn einfalle, ein Fußballspiel habe 90 Minuten. Erstens 2 Tore verpasst, zweitens die Eintracht hat verloren. Ich habe nicht mehr mit ihm geredet. Damals allerdings hatte keiner von uns ein Handy, geschweige denn Smartphones, Internet, sowas, gab es nicht. Also haben wir im Radio gesucht und ich habe wirklich gebraucht so 20 Kilometer für diese Heimfahrt, bis ich im Radiosender einen Sender gefunden hatte, der was vom Fußball erzählte. Und dann kam es. Ja, wir schalten jetzt live rüber ins Stadion, Gottlieb-Daimler-Stadion Stuttgart, wo die Kickers gegen Eintracht Frankfurt den Aufstiegsaspiranten gespielt haben und wollen mal sehen, ob die Stuttgarter unter dem neuen Trainer Paul Linz endlich mal wieder gewonnen haben. Und der Stadionreporter sagte, haben Sie nicht ein Wahnsinnsspiel mit 2:3 verlieren die Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Frankfurt. Die Eintracht hat tatsächlich noch 2 Tore geschossen. 1 übrigens wieder, Ansgar, durch Elfmeter, glaube ich. Und die Eintracht hat 3:2 gewonnen. Ich war wieder ein bisschen glücklicher. Dennoch habe ich in diesem Spiel von 5 Toren nur eines gesehen.
Dann damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Fußball. Jetzt sehen wir auch unsere beiden Gäste heute, verbindet ein kurioses Spiel im Gottlieb-Daimler-Stadion. Heute fürs Team Fußballrealismus Jochen Stutzki am Start. Moin Jochen.
Guten Morgen.
Und fürs Team Fußballromantik der Doppeltorschütze von 1989, Ansgar Brinkmann. Ansgar, erinnerst du dich noch an das Spiel?
Sehr gut, war ein sehr wichtiges Spiel für die Eintracht.
Super. Ja, aber ich finde es krass, dass du sogar noch, auch wenn es fast 30 Jahre her ist, noch alle Torschützen weißt, Jochen. Hut ab.
Ja, die Geschichte musste ich sehr, sehr oft erzählen.
Ich meine, die hast du sogar mir schon mal erzählt. Ich weiß nicht.
Jedem.
Kam mir auf jeden Fall
schon mal bekannt. Wenn ich erzählt hätte, würde es mir leid tun.
Aber wo wir gerade beim Thema...
Obwohl er das Thema nochmal gerade aufgerufen hat. Also wirklich, ich gehe grundsätzlich wirklich nicht, egal, bei einem Spiel, das habe ich mir angewöhnt, egal wie steht, ich bleibe echt bis zum Schluss, weil viele Freunde können das Gleiche erzählen wie du und ich will es bis zum Schluss sehen.
Aber Ansgar, wenn ich deinen Papa abholt und ich früher kann, dann hat man manchmal keine andere Wahl.
Das ist dann auch ein bisschen höhere Gewalt.
Aber wo wir gerade beim Thema Stuttgart sind, VfB Stuttgart, der steht momentan ein bisschen in der Krise. Man kann sagen, sie sind auf jeden Fall konstant. 2 Spiele unter Weinzierl. 2-mal gab es eine 0-4-Klatsche. Und jetzt haltet euch fest, ich habe ein bisschen recherchiert. Es ist der schlechteste Trainerstart seit, weiß es jemand von euch?
Ja, seit über 30 Jahren.
Seit genau 30 Jahren. Seit Slobodan Cendic 1988 mit dem FC Homburg. Ich wusste gar nicht, dass der FC Homburg mal in der Bundesliga gespielt hat, wenn ich ehrlich bin.
Ich erinnere mich.
Natürlich.
Ja. Ich erinnere mich an viele Spiele beim FC Homburg. Ich glaube, das waren auch die ersten, die auf dem Trikot eine Werbung hatten für Verhütungsmittel.
Für Verhütungsmittel, so. Aber kennt jemand noch Slobodan Cendic?
Ich kenne Slobodan Komlenovic.
Ja, ich kenne ihn natürlich nicht.
Okay, lassen wir das so.
Liegt an meinem Jahrgang.
Aber der VfB hat einen neuen Trainer, Markus Weinzierl. Der ist nicht so als Superstarter bekannt. Also er hat bis jetzt zweimal die ersten Spiele in der Bundesliga mit Schalke, wissen wir alle, die legendären 5 Niederlagen in Folge vor 2 Jahren. Und mit Augsburg ist er auch nicht so wirklich gut in die Bundesliga gestartet, als er die übernommen hatte. Da gab es den ersten Sieg auch erst am 7. Spieltag. Müssen sich die Stuttgarter jetzt Gedanken machen?
Ja, natürlich müssen sie sich Gedanken machen, aber das ist naturgemäß, wenn man A, 2x 0-4 verliert und dann mit Düsseldorf zusammen Letzter ist in der Bundesliga und auch jetzt, glaube ich, schon über 20 Tore kassiert hat in diesen 7 Spielen. Mhm. Es sind natürlich viele Dinge, warum man sich da Gedanken machen muss. Ich glaube, heutzutage ist es leider für die Stuttgarter nicht mehr so, dass ein neuer Trainer kommt und plötzlich läuft wieder alles gut. Es dauert ein bisschen, um irgendein Mannschaftsgefüge zu ändern, um die Denkweise zu ändern, weil es schon so ist, dass jeder Trainer seine klare Vorstellung hat und es dann auch deutlich anders macht als der Vorgängertrainer. Und wenn man Dinge verändert und wenn man viele Dinge verändert, braucht es einfach seine Zeit, um da reinzukommen. Für Markus Weinzierl, den ich persönlich sogar sehr schätze und den ich auch als Typen ganz gut finde, weil er, also mir selber ist es sympathisch, ich habe ihn 2-3 Mal getroffen, für den tut es mir tatsächlich sehr leid, weil es ja auch unangenehm ist, gegen Dortmund und gegen Hoffenheim zu starten, erstmal. Dann hast du eine Mannschaft, die verunsichert ist, kriegt 4 Eier gegen Dortmund, hast du gegen Hoffenheim eigentlich einen super Start, Gomez läuft Feuer aufs Tor zu, macht das Ding nicht, dann kriegst du eine rote Karte, die unglücklich ist, aber total nachvollziehbar. War eine Schiedsrichtergeschichte, ich finde, der muss sofort rot zücken und dann ist gut. Und das zieht dich dann natürlich runter und dann kommen eigene Fehler dazu, die dir das erschweren. Es ist nicht leicht für Stuttgart, aber für mich ist irgendwie der Kader auch nicht so homogen, dass ich sage, ich sehe da eine große Qualität, ich sehe da einen Zusammenhalt und ich sehe da eine Identifikation mit Stuttgart. Und deswegen wird es für den VfB in meinen Augen auch bis zum letzten Spieltag echt schwer.
Okay, lassen wir den Kader, das wollen wir gleich nochmal besprechen. Aber ich will erstmal von Ansgar wissen, war es vielleicht ein bisschen voreilig, Taifun Korkut zu entlassen? Ich habe jetzt mal nachgeguckt, die Gesamtbilanz von Taifun Korkut. Es gibt ja die sogenannte Korkut-Tabelle. Seitdem er den VfB übernommen hat, steht der VfB in den Spielen, die er gemacht hat, immerhin auf Platz 4 hinter Bayern, Dortmund und Werder.
Ich kenne die Statistik, die ist ja auch übergreifend, wie wir alle wissen. Und er hatte den VfB Stuttgart im letzten Jahr übernommen und hat sehr viel Kritik im Vorfeld schon gehabt, hat wirklich es richtig schwer gehabt, persönlich da zu starten. Hat es aber hinbekommen, hat den VfB fast international in den UEFA Cup gebracht, das soll man alles nicht vergessen. Aber diese Statistiken sind schön und gut, aber der VfB muss natürlich auch den Ist-Zustand bewerten. Und der ist jetzt katastrophal. VfB ist, wie wir alle wissen, Letzter. Die Mannschaft funktioniert nicht, auch die Mannschaftsteile nicht, ab der Mittelfeld Angriff. Gomez ist ein bisschen unglücklich unterwegs, also auch individuell kommen sie nicht so richtig voran. Und aber ich bin auch konform mit dem, was eben gesagt wurde, dass ich sehe den Kader, auch die Zusammenstellung, wir kommen ja noch drauf, wie du gesagt hast, also Reschke hat ja den Kader zusammengestellt. Ich habe jetzt auch Sport 1 gesehen, das ging ja richtig runter mit einem Journalisten und mit einem aus dem Vorstand.
Ja. Also Wolfgang Dietrich hat gestern übrigens im Doppelpass gesagt, du hast es gerade angesprochen, Michael Rechke hat einen sehr ausgewogenen Kader zusammengestellt. Ich wüsste nicht, was daran zu bemängeln wäre. Jochen, dann gib uns doch mal ein Beispiel, wo es denn hakt.
Ganz kurz hinzuzufügen, ist eben auch schon gesagt worden, da geht noch was, das glaube ich schon. Ne? Aber sie laufen logischerweise auf ganz dünnem Eis, weil du hast nicht so viel Selbstvertrauen, wenn du da unten raus musst oder wenn ein neuer Trainer kommt, der sich erstmal eingefunden hat. Das muss man dazu sagen. Und dann natürlich Dortmund und Hoffenheim, zwei so wahnsinnig spielstarke Mannschaften direkt am Anfang zu bekommen, ist echt eine Strafe.
Und bevor wir auf den Kader kommen, wir sollen ja auch kontrovers diskutieren, muss ich nochmal sagen, also dann nehme ich mal den Fußballromantiker hier ein. Ich finde es im Grunde nicht gut, dass die Zeit sich in die Richtung entwickelt hat, dass man nach dem 7. Spieltag schon die Trainer entlässt. Wenn man vor dem 1. Spieltag, sprich nach der Sommerpause, davon überzeugt ist, dass der Trainer der Richtige ist, eine Mannschaft zu führen, sollte man ihm heutzutage auch mal länger Zeit geben als nur 7 Spiele. Klar, wenn's nicht läuft und wenn der Druck von außen groß wird, dann ist die erste Reaktion schon oft so, dass man ihm die Pistole an den Kopf setzt und auch mal abdrückt und auch mal ein Ultimatum stellt, vielleicht nach 6 Spielen. Grundsätzlich finde ich aber eine gewisse Treue zu jemandem, eine gewisse Überzeugungsarbeit zu leisten, nach außen hinter jemand zu stehen, den Rücken zu stärken, kann nicht schaden, weil auch das Gefühle und auch einen Willen freisetzen kann, der durchaus positiv ist. Da ist übrigens Markus Weinzierl aus seiner Augsburger Zeit ein sehr gutes Beispiel, denn der stand, glaube ich, in der Winterpause mit dem FCA ganz unten und hat das dann doch noch geschafft, die Augsburger da unten zu befreien. Geduld ist extrem wichtig und es zeugt auch von einem gewissen Selbstvertrauen. Das ist auch ein gutes Signal, finde ich, an die Fans, wenn man an jemanden festhält und der die Kurve kriegt. Wenn es nicht gut geht, ist klar, dann sagt jeder, hätte man früher machen müssen. Aber wie kann Korkut im Juli und August der Richtige sein und dann Mitte Oktober der Falsche? Das ist so.
Erzähl, wenn man noch mit ihm verlängert.
Machen wir im Privatleben auch nicht, oder? Dass wir Schluss machen, wenn die Frau mal morgens aufwacht und nicht so geil aussieht, oder?
Das hast du jetzt gesagt. Aber da gebe ich dir natürlich grundsätzlich. Ja, aber das scheint ja gang und gäbe zu sein beim VfB. Seit 2007, da waren sie das letzte Mal Meister mit Armin Fee, ist das jetzt, haltet euch fest, der 15. Trainer, der da auf der Bank sitzt.
Und der Kollege Thomas Herrmann ist in seinen Spielbericht eingestiegen mit der Statistik, dass in den vergangenen 8 Aufeinandertreffen zwischen Hoffenheim und Stuttgart jeweils ein anderer Trainer auf der Stuttgarter Bank saß.
Da kann man mal sehen. Ja. Ja, aber ist man dazu ungeduldig in Stuttgart? Also ich erinnere, vor 2 Jahren sind sie aufgestiegen. Nach dem Abstieg gab es wirklich einen Umbruch in allen Teilen. Da wurde, glaube ich, der Vorstand ausgetauscht. Dann haben sie Hannes Wolf geholt. Mit dem sind sie dann souverän in die erste Liga aufgestiegen. Und alle haben so ein bisschen gedacht, naja, okay, das Jahr zweite Liga hat dem VfB gut getan. Die haben sich von innen heraus ein bisschen neu erfunden. Und jetzt 2 Jahre später kann man eigentlich sagen, ist der Effekt eigentlich schon wieder weg. Und wir sind wieder da, wo wir im Prinzip aufgehört haben, nämlich beim sogenannten Chaos-Club. Welchen Anteil hat denn Michael Reschke eigentlich an der ganzen Misere, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen? Ich weiß noch, vor der Saison, da hieß es, ja, die Stuttgarter haben unter Korkut eine souveräne Rückrunde gespielt. Sie hätten fast noch Europa League gespielt, wenn die Eintracht nicht den Pokal geholt hätte. Und dann wurden, sage ich mal, gestandene Bundesliga-Profis geholt mit Castro und Didavi. Didavi, der auch so ein bisschen die VfB-DNA hat, weil er da halt herkommt. Und dann wurde noch eingekauft Pablo Maffeo von City. Es wurde ein junger González-Stürmer aus Argentinien geholt, auch für nicht so wenig Geld. Also 9 Millionen Maffeo, 8,5 González. Und da hat man eigentlich gedacht, nee, okay, da geht was für die dieses Jahr Richtung Europa. Bisschen wie bei Leverkusen, haben sich auch viele Experten jetzt getäuscht. Aber woran kann das denn liegen, dass wir wieder da bei diesem, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Chaos-Club VfB angekommen sind? Eigentlich bei dem Stand, den der Club hatte, als sie vor 3 Jahren abgestiegen sind.
Da muss man schon nachfragen bei den Verantwortlichen, die wirklich einen Kader zusammenstellen, Reschke und Co. Die haben ja auch jetzt ein bisschen Geld ausgegeben, kannten den Kader. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, beim VfB Stuttgart, normalerweise hat ein Verein ja eine Philosophie. Und nach den Kriterien suchst du deine Spieler und deinen Trainer aus. Ich habe immer so das Gefühl in letzter Zeit, wenn das dann halt nicht läuft, dann kommt der VfB mit einem neuen Trainer. Und dann sagen die dem, okay, mach mal, ne, viel Glück, auf geht's. Personal stellen wir dir zur Verfügung. Aber ich denke, der VfB ist gut beraten, weil sie wissen ja am besten hinter den Kulissen, wenn sie ein Kompetenzteam haben, was der VfB kann und was er nicht kann. Und nach den Kriterien muss ich doch meine Spieler aussuchen und meinen Trainer aussuchen. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, egal welchen Trainer ich hole, der kann ja seine Persönlichkeit mitbringen und seine Emotionen, seine Vorurteile. Aber eine Philosophie sollte der VfB Stuttgart schon vorgeben. Und das kann ich bei VfB seit längerem nicht erkennen. Vielleicht sollten sie da mal den Hebel ansetzen.
Also würdest du, gestern war ja Wolfgang Dietrich im Doppelpass, der musste sich ja harter Kritik auseinandersetzen, von wegen in der kompletten Vorstandsetage fehlt die sportliche Führungskompetenz und da hat im Prinzip keine Ahnung von Fußball. Also würdest du so, ich sage jetzt mal ein bisschen abgespeckt, vielleicht nicht ganz so hart, aber würdest du schon unterschreiben, so, dass da keine Philosophie von oben mehr oder weniger vorgegeben wird?
Nein, so wie ich es gerade gesagt habe, empfinde ich es schon. Diese Kritik war nicht mehr sachlich, nicht mehr fachlich, weil ich glaube, das sind mehrere da, die da Entscheidungen treffen und sich da so einen rauszupicken, der jetzt vielleicht nicht jeden Tag beim Training dabei ist oder der absolute Experte ist in Sachen Fußball, fand ich ein bisschen weit hergeholt. Aber nochmal, das, was ich gerade gesagt habe, dieses Gefühl habe ich beim VfB, dass sie mal einen Trainer holen und dann gucken sie, was passiert. Und wenn es ein Trainer nicht hinbekommt, was passiert denn da? Da muss der VfB die Scherben zusammenfegen und muss sich wieder was Neues überlegen. Vielleicht sollten sie mal da eine Linie finden und eine Philosophie vorgeben, danach ihren Trainer und ihre Spieler aussuchen.
Mhm. Welchen Anteil hat dann der Weggang von Daniel Ginczek? Weil das ist ja so mehr oder weniger der einzige Leistungsträger, der gegangen ist. Ansonsten ist der Kader ja noch derselbe, wie er letzte Saison war.
Also wenn Ginczek für 12 Millionen nach Wolfsburg gehen kann, dann kann man den Wechsel nachvollziehen. Ich finde, Daniel Ginczek ist ein super Spieler, ein super Stürmer. angeblich auch ein ganz guter Typ, der in eine Mannschaft passt. Man muss sich das natürlich als VfB Stuttgart sehr gut überlegen, ob man den Abgang gleichwertig ersetzen kann. Wenn man die Kohle braucht, dann verkauft man den Spieler. Wenn man dafür für 8 oder für 9 Millionen andere Spieler kauft, wo man nicht weiß, ob die so gut passen, hätte man es sich vorher überlegen sollen. Da geht mir aber jetzt zu weit, da deswegen Michael Reschke anzugreifen. Für mich gibt es die Probleme, dass Michael Reschke in seiner Vergangenheit bei Leverkusen und bei Bayern in der zweiten Reihe einen sehr guten Job gemacht hat. Mhm. Er stand nicht im Mittelpunkt. Er stand nicht in der Führungsreihe und musste den Kopf für einige Sachen hinhalten. Er hat sehr gute Einschätzungen abgegeben, gute Spieler geholt und in Ruhe gearbeitet. Jetzt, wo er in der ersten Reihe steht, ist es ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ein Umdenken stattgefunden hat. Ich sehe ihn auch ständig in irgendwelchen Fernsehsendungen. Mhm. Ist nicht despektierlich gemeint, aber rumtanzen. Er sagt oft seine Meinung. Er eiert auch manchmal rum, weil er nicht so konsequent nach außen hin kommuniziert, wie man es sich wünscht. Wir erinnern uns an die Geschichte um Korkut Samstag, Aussage, die Trainerfrage stellt sich nicht, Sonntag wurde der Trainer entlassen, weil eine höhere Instanz das dann gefordert hat, ist äußerst unglücklich. Ich finde die Kaderzusammenstellung eben nicht so homogen, wie Dietrich das gestern im Doppelpass gesagt hat, weil ich mir die Frage nicht seriös beantworten kann, wofür steht der VfB Stuttgart? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was für ein Fußball gespielt werden soll. Ich weiß auch nicht, wofür die einzelnen Spieler im Kader stehen. Stehen die tatsächlich für die gleiche Art von Fußball? Ist es Geschwindigkeitsfußball? Ist es Ballbesitzfußball? Ist es aggressives Gegenpressing? Man muss sich ja einen Gedanken machen, wie man auftreten möchte. Und ich kann nur sagen, ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Ich habe extrem viele Freunde, die Stuttgart-Fans sind. Auch mit Stuttgart-Tattoos von der Sohle bis zum Scheitel, die dann auch es als persönlichen Angriff werten, wenn der VfB mal verliert und ich irgendwie sage, war wohl nichts, oder? Also da ist eine sehr hohe Identifikation da, eine sehr hohe Identifikation. Und wenn man das nur auf den Rängen hat, aber nicht auf dem Rasen oder auf der Bank, dann wird es schwierig. Man muss immer, das gilt ja für alle lebenslang, auf einen Nenner kommen. Und da muss der VfB noch ein bisschen rechnen.
Aber man hat doch jetzt Leute im Prinzip Eigengewächse mit Mario Gomez letztes Jahr zurückgeholt vom VfL Wolfsburg in der Winterpause und jetzt halt Daniel Didavi wieder zurückgeholt. Das sind doch eigentlich Identifikationsfiguren für den VfB. Auch Christian Gentner, der schon, glaube ich mal, seinen Ausflug nach Wolfsburg gemacht hat, aber seitdem schon immer beim VfB spielt.
Ja.
Das würde ich dann nur bedingt unterschreiben, dass da keine Identifikation zum Club auf dem Platz steht. Aber die Frage ist ja, wieso. Ich glaube, es geht vielmehr darum, was Ansgar gesagt hat, dass halt von oben her kein richtiges Ziel oder keine richtige Vorgabe, wie wir überhaupt spielen wollen, wo wir hinwollen, vorgegeben wird.
Naja, über die Qualität muss man natürlich auch sprechen. Also wie gesagt, Reschke hat auch für mich in Leverkusen in München und das ist ein Fachmann. Mhm. Der kann was, das hat er bewiesen. Aber man muss natürlich auch über die Qualität reden aktuell. Und wenn man sieht, wie Stuttgart oft in Rückstand gerät, das ist mir zu einfach. Also so viele Fehler hintereinander, so eine Kettenreaktion und manchmal dann auch individuell wirklich katastrophal. Da kann man nicht immer sagen, also wenn Gegner was überragend macht, dann sage ich, boah, was ein Doppelpass, was für ein Tempo, was für eine Flanke, kannst du schwierig zu verteidigen, kriegst halt mal ein Gegentor. Ist halt Fußball, ist halt auch ein Stück weit normal. Aber die Stuttgarter, gerade auch defensiv, das ist mir zu leicht, gegen den VfB Stuttgart eine Chance rauszuspielen, rauszuholen. Und die Bundesliga, wie wir alle wissen, da werden einfache Fehler schnell bestraft.
Aber ist es dann vielleicht so, was Jochen gerade sagt, dass Reschke tatsächlich kein Mann für die erste Reihe ist, dass er dem Druck nicht gewachsen ist? Ich erinnere mich jetzt, zweites Beispiel, was jetzt mit dem Trainerwechsel zu tun hat. Er war, glaube ich, am Tag danach, nachdem es klar war, dass Korkut gehen musste, war er telefonisch im Doppelpass zugeschaltet.
Ja.
Und dachte, glaube ich, die Worte, ich kann es jetzt nicht mehr 1:1 wiedergeben, aber wir werden uns jetzt, das war ja vor der Länderspielpause, wir haben jetzt genug Zeit und werden alles nochmal auf den Prüfstand stellen und werden uns ganz lang Zeit lassen, alles genau prüfen und dann stellen wir erst einen Trainer ein. Und gefühlt einen Tag später war die Antritts-PK von Markus Weinzierl. War das dann auch wieder überhastet in beiden Entscheidungen?
Wir halten fest, Öffentlichkeitsarbeit liegt ihm nicht so. Vielleicht sollte er wirklich wieder hinter den Kulissen arbeiten. Das hat ihm in der Vergangenheit gut getan. Und wie gesagt, dass er ein Fachmann ist, das hat er, glaube ich, schon mehrfach und auch konstant bewiesen.
Und da hat der VfB natürlich niemanden, der da in der ersten Reihe gut steht und sich gut verkauft und auch so ein bisschen den Prellbock spielt und einfach ein Kommunikator ist. Einer, der Worte sagen kann, die die Öffentlichkeit beruhigen oder die so formuliert sind, dass er nicht angreifbar ist. So jemanden hat der VfB nicht. Ich fand Dietrich gestern im Doppelpass auch eigentlich sehr sympathisch. Er hat einen ehrlichen Auftritt hingelegt. Dennoch gab es einige Aussagen, die man dann auch doch hinterfragen muss, darf oder sogar kann. Und deswegen unglücklich nach außen hin.
Wen hat denn der VfB Stuttgart? Guido Buchwald, Thomas Berthold, wen haben Sie denn? Wer
könnte Thomas Hitzlsperger, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Könnte man den nicht irgendwie als medialen Prellbock vor Reschke vielleicht stellen, weil der hat Erfahrung, der ist TV-Experte. Das wäre doch wahrscheinlich genau der Mann für die erste Reihe, oder nicht?
Ja, er ist auch anerkannt. Er ist schlau, er ist anerkannt, er hat sich Respekt verdient als Spieler und mittlerweile auch als TV-Experte. Er ist eloquent und du hast recht, der wär's. Schöne Grüße nach Stuttgart.
Gut, also falls uns jemand beim VfB hört, stellt den Thomas Hitzlsperger in die erste Reihe. Aber trotzdem nochmal zurück zum Sportlichen. VfB spielt jetzt am Freitagabend, glaube ich, gegen die Eintracht. Die haben jetzt seit wie vielen Spielen nicht verloren, Jochen? Du weißt es doch bestimmt.
Gestern unentschieden gegen Nürnberg, davor 5 Siege in Folge.
Ja, also davor seit 6 Spielen nicht verloren. Das wird auch 6 Spiele. Alles andere als leichtes Spiel. Was passiert jetzt, wenn das nächste Spiel jetzt wieder verloren geht? Wackelt dann Weinziel schon wieder direkt oder können sie das?
Nicht machen. Nee, das können sie nicht bringen. Also da bin ich, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja gut, ich sag's nur mal, 15 Trainer seit 2007, ne? Nur mal so am Rande.
Also auch wenn das jetzt punktuell nicht klappt in nächster Zeit, wenn wir das machen, dann ist ja dann wirklich, das braucht kein Mensch, das geht auf gar keinen Fall. Und jetzt kommt die Eintracht und wenn ich mir so das Defensivverhalten anschaue von Stuttgart, vielleicht sollten sie da mal den Hebel ansetzen. Sie müssen massiv in die Zweikämpfe gehen. Natürlich müssen sie intelligent kämpfen und das ist schwierig unter Druck, gerade wenn du dann Letzter bist, also ohne gelbe Karte, ohne rote Karte, ohne Elfmeter und diesen ganzen Wahnsinn. Das müssen sie hinkriegen und zwar ganz schnell. Sie müssen weniger zulassen, weil jetzt kommt die Eintracht mit einer überragenden Offensive. Und wenn sie da wieder so viele Fehler machen, also dann egal, ob sie gegen die Eintracht spielen oder gegen wen auch immer, dann wird scheppern. Also das müssen sie als erstes abstellen. Sie müssen die Defensive stärken.
Okay, also Konsequenz wäre jetzt erstmal hinten reinstellen.
Und schauen, was ja, mit anderen Worten musst du jetzt überlegen, wie kann ich besser besetzte Mannschaften schlagen? Das geht nur, wenn ich massiv in die Zweikämpfe gehe, wenig faul, also wenig gelbe Karten, was ich gerade alles erzählt habe. Wenn du wenig zulässt und wenn du dann konterst, du brauchst natürlich Tempo dann auch nach vorne, du musst dich auch wehren können, du musst ja auch auf Sieg spielen, das ist außer Frage. Aber da musst du über Standards was machen können. Das sind zwei Klassiker, wie du im Abschiedskampf besser besetzte Mannschaften schlagen kannst. Und damit würde ich jetzt erstmal als Trainer anfangen, weil alles andere jetzt, denen vorzugeben, das ganz große Selbstvertrauen haben sie nicht in dieser Situation, in dieser Phase. Da tust du dir schon schwer, wirklich, wenn du den Ball durch zwei Mann durchspielst, die 5 Meter oder 3 Meter auseinanderstehen. Das machst du, wenn du genug Punkte hast, blind, wie selbstverständlich. Im Abschiedskampf sieht das mit den Nerven so ein bisschen anders aus. Und jetzt zeigt sich natürlich auch, welcher Spieler kann mit diesem Druck umgehen. Auf welche Spieler kann ich mich im Abschiedskampf verlassen? Wer kann auch unter Druck das abrufen, was er drauf hat?
Also gut, warten wir es ab. Ich glaube auch, dass da relativ bald die Trendwende gelingt, aber ihr habt es ja schon gesagt, ich sag mal, erstes Spiel zu Hause gegen Dortmund und dann in Hoffenheim ist auch sehr undankbar als Auftaktprogramm für einen Trainer. Gut, nichtsdestotrotz kommen wir zum neuen Thema und zwar kommen wir von einem heißen Trainerstuhl zu einem anderen heißen Trainerstuhl, eine Liga tiefer und zwar hat der HSV mal wieder seinen Trainer entlassen. Christian Titz ist nicht mehr Trainer des Hamburger Sportvereins. Dafür ist es jetzt ein ehemaliger VfB-Trainer, Hannes Wolf. Das ist auch übrigens schon der 23. seit 2000. Jetzt ist die Frage, ich habe mir mal die Titz-Bilanz in der zweiten Liga angeguckt. Das waren 5 Siege, 2 Niederlagen und 3 Unentschieden. Weil man sagen muss, die 2 Niederlagen waren 2-mal zu Hause, 1-0-3 gegen Kiel und 1-0-5 gegen Regensburg. Der HSV war 2 Punkte hinter dem Spitzenreiter Köln und der Trainer wird entlassen. Was halten wir denn davon? Oder ist das noch in irgendeiner Form nachvollziehbar, Ansgar? Du grinst schon so?
Nein, ich habe Hamburg ein paar Mal gesehen. Ich war auch da, als Bielefeld in Hamburg gespielt hat. Und ich habe so den Eindruck, oder das kann ich sagen, weil ich die zweite Liga auch sehr im Fokus habe und oft sehe. Ich kann wirklich sagen, dass der Hamburger SV Probleme hatte. Sie sind von der Qualität her ist außer Frage. Müssen sie um die ersten 1-2 Plätze spielen. Das ist sicher, aber sie sind auch nicht so richtig von der Mentalität her angekommen in der zweiten Liga. Und wenn ich richtig hingeguckt habe beim Hamburger SV, dann glauben sie wirklich, ja, so individuell mit ein bisschen Fußball, das kriegen wir schon hin. Und die zweite Liga ist wirklich sehr gefährlich. Du musst erstmal in Dresden bestehen, in Bielefeld bestehen oder
nach Bochum fahren, das ist alles sehr, sehr unangenehm, ne? Auch gerade dann für den Absteiger. Die Kölner im Gegensatz haben das besser angenommen. Die habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, haben natürlich mit Lasse Rödde einen überragenden Stürmer da vorne drin, aber auch so funktionieren die schon als Mannschaft, Abwehr, Mittelfeldangriff, das simuliert alles. Sehr aggressiv, wie du in der zweiten Liga spielen musst. Ich habe den Trainer getroffen noch mit dem Hamburger SV in Frankfurt, eines der letzten Spiele, da habe ich ihn auch gesprochen im Hotel und habe ihn wirklich noch gelobt, weil er hat so ein bisschen die Kurve gekriegt am Ende der Bundesliga-Saison. In Hamburg war eine Katastrophenstimmung und er hatte das ein bisschen kippen können, hat gesagt, okay, wir konzentrieren uns wieder auf das Wesentliche, auf Fußball, auf Fußballarbeit und so weiter und so fort. Und dann sehe ich ihn in der neuen Saison, den Hamburger SV, und dann sehe ich den Torwart Libero spielen. Das war so eine Frage, wo ich gedacht habe, also wenn dieser Torwart jetzt die Spieleröffnung macht und ich wäre Spieler in der Viererkette oder in der Dreierkette beim Hamburger SV, würde ich ausrasten. Da würde ich direkt beim Trainer klopfen und sagen, Trainer, glauben Sie, der hat Handschuhe an, der soll Bälle halten. Der soll zwar Empathie haben für die Situation und so ein bisschen Libero spielen, wie Neuer das natürlich auch gut macht, und da ein paar Konter verhindern, wenn ich mal hochstehe mit dem Hamburger SV, aber dass der die Spieleröffnung macht. Also wenn ich da wirklich im defensiven Bereich unterwegs wäre, würde ich wirklich beim Trainer sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Ne? Schick den wieder ans Tor, Spieleröffnung, ne? Dafür kriege ich ihr Geld. Aber da hat das ein bisschen übertrieben. Aber ansonsten, das nochmal so im Ganzen zu sehen, ja, ich weiß nicht, ob man in dieser Situation zwingend einen Trainer entlassen muss. Ich glaube eher nicht.
Vor allem, weil ich glaube, bei den Spielern stand Christian Titz ziemlich hoch im Kredit. Also wir haben die auf Instagram die Reaktion der Spieler verfolgt. Ich sage nur Holtby und Arp. Natürlich sollte man da nicht so viel reininterpretieren. Aber ich sag mal, es waren halt im Endeffekt nur 2 Punkte. Dann ist ja die nächste Frage, wäre denn, also du hast es jetzt gerade angesprochen, die Spielweise in der zweiten Liga ist natürlich, wenn du aufsteigen willst, brauchst du dann eine andere Spielweise, als wenn du in der ersten Liga gegen den Abstieg spielst. Weil aufsteigen ist immer schwerer als absteigen, wissen wir alle. War er da vielleicht noch zu grün hinter den Ohren? Oder wollte man da jetzt mit Hannes Wolf einen, der das schon mal geschafft hat?
Also ich kann ja nicht sagen, was Christian Titz nicht konnte, was Hannes Wolf jetzt kann. Hm. Man darf die Mentalität in der zweiten Liga überhaupt nicht vergessen. Da ist der HSV offenbar zu unerfahren. Und man darf nicht vergessen, er hätte mal einen Kalender schauen sollen. Es ist Ende Oktober. Die schweren Monate in der zweiten Liga kommen noch. November, Dezember, Januar. Es ist echt ekelhaft, da zu spielen. Und die Zweitligamannschaft.
Ja, nur ganz kurz als Einwurf, weil du das gerade sagst, und der Hamburger SV, die schwierigen, das kommt erst noch in der zweiten Liga, da wird es noch richtig krachen. Und der Hamburger SV, das ist noch gut gelaufen bei denen bisher. Ja. Wenn die 6-7 Punkte weniger hätten, könnten die sich nicht beschweren. Ja. Sorry.
Genau.
Ja, absolut. Und
muss man sagen. Natürlich die Frage, ich fand die Pressekonferenz, die Vorstellung von Hannes Wolf ganz interessant. Hannes Wolf, gar kein Vorwurf, smarter Kerl. Der das alles auch moderieren kann, der auch seine Identität hat, seinen Gedanken, der den auch einimpfen kann in die Mannschaft. Aber das Auftreten der Führungsriege beim HSV ist schlimmer als beim VfB. Ich finde die Frage total geil auf der Pressekonferenz zu sagen, Herr Hoffmann, ganz kurze Frage, wie ist das denn? Hannes Wolf ist jetzt der neue Trainer. Können wir davon ausgehen, dass Sie momentan 4 Trainer bezahlen beim HSV mit Gisdol, mit Hollerbach, mit Titz und mit Hannes Wolf? Das ist peinlich. Das ist wirklich peinlich. Der HSV findet für Grundsatzdinge im Fußball offensichtlich keine richtige Lösung. Die nächste Frage, auch clever, die auch so beantwortet wurde, dass man eigentlich hätte sagen können, ja, Sie haben recht. Eine Reporterin fragte, es ging jetzt so schnell, man hat fast schon den Eindruck, sie mussten Hannes Wolf jetzt verpflichten, weil er sonst irgendwo anders unterschrieben hätte. War denn der Zeitdruck da? Hat er ihnen signalisiert, dass er auch mit jemand anderem verhandelt? Und auch da, es gab keine klare Antwort. Und das erwarte ich mir von einem Verein, der sich immer noch auf die Brust schreibt. Wir sind der große HSV. Dann benehmt euch doch bitte auch so, als wärt ihr ein großer Verein. Die Fans sind zum Großteil stark. Stehen hinter dem Verein, wollen da auch wirklich was bewegen. Hamburg ist eine Großstadt. Der HSV hat eine ganz große Vergangenheit. Und es gibt eine Homepage, die ich glaube heißt Uwe Seeler macht sich Sorgen um seinen HSV.de oder so ähnlich. Also abgewandelt. Das macht er seit Jahren und das zu Recht. Ich weiß nicht, wie man diesen Verein dorthin hat kommen lassen, Ich glaube, der HSV ist einfach untrainierbar, egal welcher Trainer kommt, es läuft schief und es liegt nicht am Trainer und auch nicht an der Mannschaft, sondern es liegt an dem, was drüber ist, weil da jeder für seine eigene Belange kämpft. Der Egoismus ist wichtiger oder das Interesse des Einzelnen ist wichtiger als das des HSV. Und da sollen sich alle mal hinterfragen in der Führungsriege.
Also ich erkenne da gewisse Parallelen zum Verein, wo wir gerade eben vor 10 Minuten noch waren. Ja, du sprichst es an. Also ich glaube, die Fans sagen das, glaube ich, genauso, wie du das gerade sagst, dass der Vorstand da das größte Problem ist. Sind das denn auch einfach Leute, die einfach zu weit weg sind, die zu wenig Fußballerfahrung haben, zu wenig Affinität?
Das ist auch eine Frage, aber was eben auch schon wieder richtig gesagt wurde, ich glaube, Herbert Bruchhagen war davor da, der musste dann gehen. Diese Machtkämpfe hinter den Kulissen, dann die ganzen Trainer, ich meine, beim Hamburger SV jetzt die letzten 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre müssen wir ja nehmen. Das muss man sich mal vorstellen. Was für ein Zeitraum. Die bekommen es nicht hin, ein Kompetenzteam aufzustellen beim Hamburger SV. Ich meine, die haben ja genug Leute, die das können, da bin ich mir sicher, aber die haben es halt nicht hinbekommen. Sie haben keine Philosophie, wie man so schön sagt, was auch ein bisschen auf den VfB-Moment zutrifft, kein Leitfaden. Was kann der HSV, was können wir nicht? Da haben sie die falschen Entscheidungsträger. Das ist außer Frage. Und über so einen langen Zeitraum, sorry, da muss man mal sagen, wer auch immer da in der Verantwortung steht beim Hamburger SV, was macht ihr eigentlich hauptberuflich? Ne? Entweder überlasst es jetzt Leuten, die es können, oder ihr geht einfach nach Hause. Aber diese Machtkämpfe, diesen Egoismus und diese Profilneurose beim Hamburger SV macht permanent die sportliche Basis kaputt.
Welche Personalie braucht denn der HSV? Also wen sollte man denn holen, also Bruchhagen, dem können wir jetzt also bei aller Liebe nicht die fußballerische Kompetenz absprechen. Da war ja,
das habe ich auch nicht gesagt.
Da war ja ganz lange jetzt wirklich ein Mann am Steuer, der wirklich.
Ich habe gerade gesagt, dass sie diese Machtkämpfer haben. Herbert Bruchhagen hat Kompetenz zusammen Fußballer. Ich meine, den hatte ich zweimal als Manager, den kenne ich persönlich, ich weiß, wie der arbeitet. Also der ist sehr akribisch, der ist auch fachlich gut, das hat er in Frankfurt bewiesen, hat hier auf.
Aber wieso hat es dann unter Bruchhagen auch nicht geklappt beim HSV?
Nein, es geht um diese Machtkämpfe hinter den Kulissen. Sie müssen im sportlichen Bereich mal wieder einholen, der dann wirklich so stark ist und der auch wirklich einen Plan hat. Und das sind, die gibt es auch, die kann man auch verpflichten. Und die müssen dann aber auch sehr, sehr stark sein. Das sind Persönlichkeiten wie Matthias Sammer, es müsste in diese Richtung gehen. Und da müssen die mal jemanden verpflichten, der das da klar ordnet, der nicht so schnell angreifbar ist von irgendwelchen.
Okay, dann werfe ich jetzt mal einen Namen in den Raum. Könnte das ein Felix Magath?
Also, sagen wir mal so, die Medien würden sich freuen. Und Felix Magath hat eine ganz besondere Art, das darf man nicht vergessen, Clubs wieder auf Kurs zu bringen.
Also ich sage jetzt nicht als Trainer, ne? Trainer haben sie jetzt neuen geholt. Ich sage jetzt mal als neuer starker Mann beim HSV, der vielleicht da alle wieder einen könnte.
Ich weiß nicht, ob der noch up to date ist im Moment, da müsste man ihn mal persönlich fragen. Felix Magath hat diese Persönlichkeit, ist außer Frage, der könnte da wieder eine Linie reinbringen, der könnte da wieder, was richtig gearbeitet wird, dass sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Das kriegt der Mann alles hin, mit der Mannschaft auch im Umfeld. Da wäre er stark genug, da bin ich mir ganz sicher. Weil da würde keiner kommen und sagen, Herr Magath, wir haben da ein paar andere Ideen auf dem Vorstand, sondern die würden einfach mal alle die Fresse halten. Ob er noch up to date ist, das ist ja dann die nächste Frage.
Ja, Jochen,
und langfristig zweifle ich das dann auch an.
Ja, wieso holt man den denn nicht? Also der Name fällt ja immer wieder beim HSV und jetzt hat er sich sogar selbst ins Gespräch gebracht seit dem letzten Trainerwechsel.
Also für mich ist es so, dass Felix Magath natürlich die Eier hat, sich auch mal in den Wind zu stellen und anderen zu sagen, nee, ich mach's trotzdem. Auch wenn von 10 Leuten 9 sagen, mach's nicht, ich mach's trotzdem. Andererseits hat Felix Magath mit seiner Vergangenheit beim HSV viel zu viele Verbindungen zu manchen Menschen und viel zu viele gekappte Leitungen zu anderen Menschen. Es ist schon wieder vorbelastet, dieses Verhältnis. Wenn Magath kommt, finde ich, ist schon wieder das Gefühl von Klüngelei irgendwo da. Und beim HSV gibt es halt immer unterschiedliche Lager. Ich weiß aber nicht, ob man das nicht grundsätzlich in den nächsten Jahren überhaupt nicht
hinkriegt. Deswegen habe ich gesagt, ein Fachmann, der vielleicht extern kommt, so hat Matthias Sammer. Weil du hast recht, diese Vorbelastung spielt da eine gewisse Rolle. Er würde das kurzfristig hinkriegen. Mit der Mannschaft bin ich mir ganz sicher. Das hat er schon oft bewiesen. Aber langfristig wäre das vielleicht auch nicht die beste Lösung. Und du hast recht, der hat dann auch wieder seine Leute, ist vorbelastet, trifft es genau. Deswegen wäre es nicht die optimale Lösung.
Aber wer wäre denn die optimale Lösung? Fällt euch da ein Name ein, ad hoc?
Ad hoc nicht, aber ich habe gesagt, es müsste ein absoluter Fachmann sein, der einfach einen Namen hat. Matthias Sammer aus dem Dortmund, wie wir wissen. Es müsste in die Richtung gehen. Also ich glaube, dass der Fußball da schon was hergibt. Müssen wir mal ein bisschen drüber nachdenken. Habe ich jetzt nicht zu Ende gedacht, aber gib mir eine Stunde, dann würde ich dir drei Namen geben, die dahin passen.
Ich kann dir nicht mal einen Namen in 2 Stunden nennen. Es muss tatsächlich jemand sein. Also Matthias Sammer, ja, dieses Denkmodell, das greift überall. Hätte ich auch bei den Bayern, hätte ich bei Dortmund, hätte ich auch in der Nationalmannschaft genauso gesehen. Jemand, der jeden Stein umdreht, jemand, der nervt, der dir jeden Tag von morgens bis abends auf den Sack geht und nachts auch noch und dann SMS schreibt und anruft und sagt, wir müssen es aber so machen. Eine, der nicht locker lässt, aber der das auf allen Ebenen macht. Sportlich, auf dem Platz, in der sportlichen Führung und auch in der Etage drüber, beim Aufsichtsrat, beim Vorstand, im Präsidium. Diese Sachen, die sind extrem wichtig und da ist beim HSV alles so verstaubt und verkrustet, dass du das auf Dauer, da musst du alle streichen und komplett neu aufstellen. Dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit, aber das wird nicht passieren, solange wir bei Generation Fußball sprechen.
Also man muss jetzt sagen, die haben jetzt gewonnen gegen Magdeburg. Das war jetzt auch alles andere als ein Feuerwerk, das Spiel. Ich habe es in der Konferenz leider nur gesehen, aber das war jetzt fußballerisch kein Sahnespiel. Aber sie sind jetzt punktgleich mit dem 1. FC Köln, ne? Und über den 1. FC Köln redet man seltsamerweise so überhaupt nicht. Da ist alles ruhig. Die scheinen ja irgendwas besser zu machen als der HSV, auch wenn sie sportlich vielleicht gerade auf demselben Level sind. Wir warten es mal ab, aber steigt der HSV auf, Jochen?
Nein.
Ich weiß, es ist sehr früh. Oh, nein. Ansgar?
Also der Hamburger HSV ist in der 2. Liga mit seinem Potenzial noch nicht angekommen und deswegen ist das so ein Grenzfall für mich. Sie können es, sie müssen es schaffen mit dem Kader, aber wenn sie so weitermachen, zweifle ich das an.
Okay, dann sind wir mal gespannt. Also das würde mich hier mal interessieren, was da los ist, wenn sie wirklich den Aufstieg verpassen sollten am Ende der Saison. So, von der 2. Liga werden wir ein bisschen internationaler und gehen nach Spanien. Da war gestern Abend ein denkwürdiges Spiel. Der erste Klassiko seit 11 Jahren, wo weder Lionel Messi noch Cristiano Ronaldo aufgelaufen sind. War Barcelona aber egal, weil...
Ist aber trotzdem angepfiffen worden, haben wir trotzdem...
Hat trotzdem stattgefunden, das Spiel, und war auch für Barca nicht so unerfolgreich. Zwar haben die Real 5-1 vom Platz geschossen. Das ist der höchste Sieg seit dem 29. November 2010 in der Liga. Damals war es ein 5-0 für Barca. Darauf müssen wir jetzt die Überleitung machen zu Real Madrid. Ich kann mich wirklich... Und ich gucke schon sehr, sehr lange Fußball, aber an so eine Krise, die Real hatte, kann ich mich wirklich nicht erinnern. Ich lese mal kurz ein bisschen was vor. Die haben vor 2 Wochen einen Negativrekord aufgestellt, 481 Minuten, kein Tor geschossen. Es gab ein Tor aus 78 Torschüssen, was schon mal, finde ich, ein Hammer ist, wenn man mal so guckt, wer da so vorne bei denen so rumturnt. Das sind ja immer noch alles Weltklasse-Spieler. Sie stehen mittlerweile auf dem 9. Tabellenplatz, haben jetzt 7 Punkte Rückstand auf Barca, also wer die spanische Liga kennt, weiß, glaube ich, dass sie die Meisterschaft damit abhaken können. Sie haben seit 5 Spielen kein Spiel mehr gewonnen. Der einzige in der Liga, der einzige Sieg aus den letzten 7 Spielen waren 2-1 gegen Viktoria Pilsen zu Hause, was jetzt auch alles andere als galaktisch oder königlich oder nennen wir andere Superlative zu Real Madrid ist. Und der neue Trainer Lopetegui ist eigentlich so gut wie weg, kann man, glaube ich, sagen. Und jetzt wäre natürlich meine Frage, was ist denn schlimmer für Real? Der Abgang von Zidane oder der Abgang von Ronaldo?
Erstmal muss man sagen, dass Zidane alles richtig gemacht hat.
Und Ronaldo auch.
Ronaldo, ja, der hat sich dann halt mal so entschieden, warum auch immer. Und aber gut, Zidane war richtig zu gehen, weil es wird sich dann noch das bewegen. Vielleicht hat er es auch so ein bisschen ein Stück weit gesehen, man weiß es nicht. Aber dass Real Madrid, diese Mannschaft, so ein Fußball spielt in den letzten Wochen, in Monaten, und die Tabelle drückt es ja auch aus, das ist, glaube ich, auch für alle Experten, da bin ich mir ganz sicher, schon überraschend, ne? Weil da sind auch genug Jungs da, und Ronaldo hin oder her war ein wesentlicher Bestandteil in der Vergangenheit, um Erfolg zu haben. Aber die haben ja noch ein paar mehr auf dem Platz, ne? Wie Kroos, Modric und so weiter.
Bale, Benzema, Isco, Asensio. Also das sind jetzt alles Leute, die ich sagen würde, die können schon ganz gut Fußball spielen.
Können alle gar nicht. Wenn
der Bank kommt, der 100 Millionen gekostet hat, weil eben so ein Fallrutsch ja noch, die Champions League entscheidet, dann hast du, glaube ich, als Trainer, das muss Spaß machen. Aber im Moment macht es keinen Spaß.
Das geht ja schön. Ja. Das Schöne ist doch die Message an alle da draußen, die gedacht haben, ja, ich kann selbst ich kann die Bayern trainieren, die werden den deutschen Meister. Selbst ich kann Real trainieren und die werden in Spanien zumindest Zweiter. Ist doch nicht so. Das ist die Message an alle. Und es ist auch so ein bisschen die Nachricht, die alle erreichen müsste seit ein paar Monaten, dass diese Mentalität auch Qualität schlagen kann. Und wenn Qualität nicht in der Lage ist, 100% abzurufen oder zu geben, dann wird es einfach eng. Viele Spieler, und das, ich glaube, es hat auch mit dem WM-Jahr zu tun, wenn viele Spieler über den ganzen Sommer, und das ist nun mal bei Real so, dass da viele im Sommer gespielt haben, auch wenn Spanien jetzt nicht besonders weit gekommen ist, wenn Spieler eine WM spielen, dann kommen die meistens müde zurück. Das spielt auch bei den Bayern jetzt übrigens eine Rolle, wie ich finde. Man ist nicht mehr so frisch, man ist mental nicht so dabei, man ist körperlich nicht so dabei. Man denkt auch mal, oh ja, der Gegner, die sind Neunter, wir sind Zweiter, da reichen vielleicht 80-90%. Nein, es reicht halt momentan nicht mehr. Und wenn du einmal in so einen Negativstrudel kommst, wird der Druck davon, also wir haben, also Dex, wir zwei haben keinen professionellen Fußball gespielt, an Sky in den 90er Jahren, da war der Druck noch nicht mit heute, glaube ich, zu vergleichen, weil das mediale Interesse noch mehr gestiegen ist. Aber auch in den 90ern gab es enormen Druck. Und du weißt als Spieler, du hast dreimal nicht gewonnen. Jetzt müssen wir aber raus. Heute muss aber. Das kann dich auch lähmen. Und Real ist momentan in einer Phase, wo man sagen muss, es läuft gar nichts. Und die Namen, die sind zwar vorhanden, aber mehr auf dem Trikot hinten drauf als verinnerlicht. Und jeder Gegner weiß, es ist möglich, die Madrilenen zu schlagen. Es ist möglich, zumindest einen Punkt zu holen oder vielleicht sogar drei. Und dann kommst du halt in so einen Strudel und kommst da nur ganz schwer raus. Und
ja, aber was ist denn der Grund, dass man überhaupt in so einen Strudel kommt?
Einer der Gründe ist gerade schon genannt worden, das ist definitiv die WM, dass viele Spieler...
Ja, aber da setze ich jetzt entgegen, Man City hatte die meisten Spieler bei der WM abgestellt und die sind... jetzt gerade Tabellenzweiter in der Premier League, aber spielen heute Abend noch. Die können wieder an Liverpool vorbeiziehen.
Die haben Spaß.
Dann haben die Weg gefunden, das zu kompensieren. Aber Fakt ist, dass viele es nicht kompensieren. Und viele Spieler, die bei einer WM dann durchgespielt haben, die ganz mentalen Druck noch gehabt haben, die kommen so ein. Das ist aber nicht erst seit dieser WM. Das hat es auch schon früher gegeben, wo man dann immer gesagt hat, ist doch Weltmeister geworden oder die waren im Halbfinale, wir haben noch 5 von den Jungs dabei, warum gewinnen wir nicht? Aber genau diese 5 mental es nicht hinbekommen haben, auch platt sind ein Stück weit und sich da wieder finden müssen, das dauert ein paar Wochen. Also das ist ein wesentlicher Grund, bin ich mir ganz sicher. Aber trotzdem ist natürlich auch richtig, wenn man dann sagt, die Qualität ist immer noch so hoch, dass man auch, wenn man einen normalen Tag hat, kann man noch Mainz schlagen, Freiburg schlagen. Das waren ja auch den Bayern, das kriegen sie dann ja auch noch irgendwo wieder hin. Vielleicht nicht ganz vergleichbar, weil die Bayern, im Neuanfang kann man davon nicht sprechen, haben sich jetzt nicht so verstärkt wie so manche andere. Wenn man sich die Bank anguckt von Real Madrid, das ist schon Wahnsinn. Aber um jetzt wieder den Bogen zu spannen, warum, wieso, weshalb, das ist ja auch das Schöne am Fußball jetzt, auch gerade in Deutschland, das ist mal passiert. Ne? Weil wenn die Bayern jetzt wieder 16, 17, 18 Punkte bis zum Winter Vorsprung haben und die Meisterschaft hier in Deutschland schon wieder fast entschieden ist. Ja, langweilt uns alle. Also ich habe jetzt kein Mitleid mit den Bayern sportlich. Ich bin ganz froh, dass die mal ein bisschen hinterherhängen, dass nicht alles optimal läuft, weil es einfach den Kampf um die ersten 2, 3, 4, 5 Plätze und die ganze Liga interessant ist.
Okay, aber lass jetzt nochmal bei Real bleiben. Lass uns nochmal zurück zu Zidane kommen. Hat er denn wirklich dann so einen Riesenanteil gehabt? Die Frage wurde mir jetzt gerade nicht beantwortet, die ich gerade schon gestellt habe. Was wiegt denn schlimmer, Ronaldo oder Zidane? Oder kann man das so pauschal nicht beantworten?
Kann auch beides wehtun.
Also man muss ja sagen, vorne schießen sie momentan, also diese Torflaute, wie gesagt, die gab es noch nie, die Ronaldo-Tore fehlen und man sieht halt schon irgendwie, dass das Spielsystem die letzten Jahre wirklich auf diesen Spieler ausgerichtet war, auch wenn das immer vehement bestritten wurde. Da sieht man ja, dass er fehlt, aber man ist ja auch hinten anfällig geworden. Also alle Weltklasse-Spieler, Ramos, Varane, die spielen ja alle gerade komplett unterm Radar.
Also ganz kurz, vielleicht faktisch halten wir fest, Ronaldo zu verlieren, diesen positiv Wahnsinnigen im Fußball, der jedes Trainingsspiel gewinnen will, der noch eine Stunde später, wenn die anderen schon duschen, auf dem Trainingsplatz steht, der fehlt denen schon mit seiner Mentalität, außer Frage. Und den Trainer Zidane kann man auch hinzuführen, wenn da draußen, also rein hypothetisch, ich hätte mal für die spielen dürfen oder ich hätte diesen Trainer gehabt. Glaube, da guckst du einmal raus in der 80. Da bist du zwar im roten Bereich, aber wenn du den siehst, dann läufst du einfach nochmal weiter. Ne? Weil du einfach sagst, komm, ich muss hier dem gerecht werden. Und wenn Sie jetzt einen Trainer haben, der vielleicht diese Mentalität nicht hat oder diese Ausstrahlungskraft nicht hat, kann ich nicht beurteilen, kenne den neuen Trainer nicht, aber mal rein hypothetisch macht das ein bisschen den Eindruck, als wird er da nicht jeden erreichen, als würden viele Spieler sagen, naja, erzähl du mal, wir regeln das hier schon, das machst du vielleicht beim Zidane nicht. Ja, das sind viele Kleinigkeiten, die dann zusammenkommen, aber viele Kleinigkeiten werden dann auch letztendlich groß und entscheidend.
Wobei der neue Trainer ja aber bei der Mannschaft ganz gut anzukommen scheint, wenn man so die Interviews sieht. Das Favorit auf den neuen Job ist jetzt übrigens Antonio Conte.
Genau, das wollte ich gerade anmerken.
Und ein Zitat von Thibaut Courtois, der vor der Saison nach Madrid gekommen ist, hat gesagt, ich kann es nicht fassen, ich bin der Einzige hier, der mit Conte und Mourinho zusammengearbeitet hat. Ich habe London verlassen, um das nicht mehr durchmachen zu müssen. Und jetzt werden es wahrscheinlich Conte und wenn der es nicht wird, dann wird es Mourinho. Das heißt, eigentlich steht ja die Mannschaft hinterm Trainer und auch Marcelo und Ramos, alle, also zumindest Ramos, in der Öffentlichkeit wird da dem Trainer keine Kompetenz abgesprochen oder gesagt, wir brauchen da einen neuen Trainer.
Ich glaube, Ramos war auch der,
nach dem Spiel.
Ramos war auch der bei Lopetegui bei den Spaniern, als es diesen Skandal vor der WM gab, so ein bisschen den Rücken gestärkt hat. Und deswegen, man kann schon davon ausgehen, dass Lopetegui die Spieler irgendwo schon packen konnte und erreicht hat. Aber Ansgar hat schon recht, es ist ein Unterschied, ob das jetzt ein Zidane ist oder auch bei Manchester City ein Pep Guardiola. Und ich meinte das auch ehrlich so, als ich gesagt habe, die haben Spaß. Unter Zidane und unter Guardiola entsteht ein Gemeinschaftsgefühl und ein Mannschaftsgefühl. Und wenn da einer da ist, der dich immer nervt und immer piekst und immer an der anderen Stelle den Hebel ansetzt, und auch die Lust und diese Gier auf Fußball vermitteln kann, dann ist das nun mal anders. Und dann hast du dieses Tormonster Ronaldo vorne drin, der dir auch übrigens von 30 Spielen 8 Stück selber entscheidet. Dann läuft es vielleicht mal schlecht, aber du gewinnst trotzdem und dann überstehst du solche Zeiten viel, viel besser. Für mich ist die entscheidende Frage, weil das, was wir jetzt besprechen, das liegt hinter uns. Wenn sie wüssten, woran sie den Hebel ansetzen müssen, dann würden sie es wahrscheinlich machen. Haben sie auch noch nicht so selber für sich entdeckt. Aber jetzt Antonio Conte zu holen, der bei Chelsea diesen Fußball spielen ließ, das ist für mich mit diesem Kader und mit der Denkweise und wofür Real Madrid in den vergangenen Jahren stand, nicht vereinbar. Weil du dann natürlich wieder, du kriegst das krasse Gegenbild zu Barcelona, du kriegst Barcelona offensiven Spektakel mit 3 Stürmern und alles ist geil. Und naturgemäß ist Antonio Conte eher ein defensiv denkender Stratege. Der wird zwar weniger Gegentore kriegen, aber wahrscheinlich dann auch weniger vorne schießen. Und ich weiß nicht, ob das Real Madrid so geil findet, wenn der Tabellenletzte ins Bernabeu kommt und Real gewinnt 1-0 in der 88. durch ein Tor nach einer Ecke. Also, ich weiß nicht.
Okay, also Antonio Conte wäre der falsche Mann. Wer wäre denn der Richtige? Ich glaube, Lopetegui sind wir uns einig. Der hat ja natürlich eine komplett andere Philosophie.
Nee, also weiß ich nicht, du musst dir halt überlegen, wer passt und wer nicht. Real Madrid kriegt nahezu jeden Trainer.
Yes. Julian Nagelsmann stand mal auf dem Zettel.
Zu früh. Ja, wäre von der Denkweise richtig, aber wäre zu früh. Hasenhüttl, von der Denkweise auch richtig, aber für diese Größe des Vereins auch zu früh.
Ralf Hasenhüttl bei Real Madrid auf der Bank kann ich mir auch sehr schwierig vorstellen. Aber wo geht's denn?
Du brauchst einen Trainer mit einer Strahlkraft.
Ja, definitiv.
Aber wo geht's denn jetzt hin?
Ganz, ganz starke Persönlichkeit. Du brauchst einen, der mit diesen Top-Stars, und du hast nicht einen, die ganze Mannschaft besteht aus Top-Stars. Du brauchst einen Trainer, der damit umgehen kann. Da brauchst du schon Erfahrungswerte. Also, wie wir alle wissen, Erfahrung schlägt oft Intelligenz. Gut ist, wenn du beides hast und dann noch Empathie hast für die Mannschaft, die du trainierst, und Real Madrid ist außergewöhnlich, wie wir alle wissen, bla, bla, bla. Da brauchst du Leute wie Bernd Schuster, die das alles mal selbst durchlebt haben, die sich da ein Bild machen, die Spanien kennen, die wissen, wie die spanische Liga vielleicht auch tickt. Da brauchst du solche Jungs, weil alle anderen können sehr schnell untergehen in dem Umfeld von Real Madrid.
Also aktuell 9. Tabellenplatz, wir sind uns aber alle sicher, dass es da wieder langfristig definitiv nach oben gehen wird, oder?
Ich sage euch noch jemanden, der die trainieren könnte.
Ansgar Brinkmann.
Lothar Matthäus ist prädestiniert, um einen großen Druck zu trainieren. Glaubt es mir.
Fände ich überragend. Ich finde, Lothar Matthäus wird auch total Unrecht getan. Das hat er sich selber eingebrockt, weil er sich extrem schlecht verkauft hat, jahrelang. Aber was er über Fußball...
Weil er einfach nur wirklich gesagt hat, was er gedacht hat. Und das passt viel nicht. Ne? Er war nicht angepasst. Aber Lothar Matthäus ist eigentlich ein eine Schande, oder ich bleib mal sachlich, es ist sowas von unverständlich, dass dieser Mann im deutschen Fußball beim Top-Club noch keine Chance bekommen hat, ist mir unerklärlich. Ein Stück weit bin ich bei dir, in der Vergangenheit ein bisschen viel in einer bestimmten Zeitung dann auch unterwegs gewesen. Das hätte dann wieder nicht jedem gepasst, aber sportlich, fachlich. Dieser Mann kann eine Spitzmannschaft trainieren.
Also da bin ich tatsächlich auch bei euch. Aber ich glaube, es müsste irgendwo im Ausland sein. Weil in Deutschland kann ich mir...
Spanien.
Zum Beispiel.
Naja, es kann im Ausland sein, aber es könnte auch in Deutschland sein. Spielt gar keine Rolle.
Ja, ich weiß nicht so genau. Also ich
warum nicht? Das ist jetzt die Frage, wenn ich euch...
Ich erkläre dir genau, warum.
Ein Mann, der im Fußball, der so eine Historie hat. Und wenn ich höre, was Lennart Schmal sagt, das ist einfach nur ähnlich. Das ist natürlich nicht jedem oder wir analysieren. Er hat ja auch dazugelernt. Andere haben abgebaut. Ich finde, er hat wesentlich dazugelernt in den letzten Jahren, was die Außendarstellung anbetrifft. Und gerade aufgrund dessen könnte man doch jetzt mal sagen, so Leute, vielleicht war er vor 20 Jahren noch nicht so weit oder vor 8 Jahren oder vor 10 Jahren, aber jetzt finde ich, ist er soweit.
Naja, gut.
Fährt auch eher zum HSV.
Nein, bitte nicht. Beim HSV. Und wie ich gerade sagte, glaube ich, wenn ich ihn so höre, in den letzten Monaten, Jahren, hat er ja wirklich Extremes dazugelernt. Und wie ich höre, was er da so von sich gibt und was er alles weglässt, total professionell in letzter Zeit. Und der Mann hat schon lange eine Chance verdient.
Keine Frage, auf jeden Fall. Also das wäre tatsächlich ein Experiment, das würde ich mir gerne angucken. Also wir fordern Lothar Matthäus, neuer Trainer von Real Madrid.
Ich fordere ihn beim Spitzenklub.
Ich wäre dann auch sehr gespannt auf die erste Pressekonferenz auf Spanisch von Lothar. Bestimmt auch ein Highlight. Gut, aber dann machen wir an der Stelle zu. Wir können es eh nicht beeinflussen. Mal sehen, nächste Woche haben wir wahrscheinlich schon einen neuen Trainer in Madrid. Dann kommen wir wie immer abschließend zu unserer kleinen Kategorie der Aufreger der Woche. Ich glaube, Jochen will heute anfangen. Ich kenne seinen Aufreger schon. Also Jochen, schieß los. Dein Aufreger der Woche.
Ich bin grundsätzlich ein Freund vom Videobeweis. Wenn man ihn richtig umsetzt, was an diesem Wochenende passiert ist, war ein Beweis dafür, dass die deutschen Schiedsrichter offenbar nicht in der Lage sind, dieses Thema richtig umzusetzen. Diese Auslegungssache geht mir extrem auf die Nerven und dieses Verhalten der Hauptschiedsrichter, die immer den Hut aufhaben, sich unterzuordnen und nicht die Eier zu zeigen, selbst eine Entscheidung treffen zu können, ärgert mich genauso sehr wie das Eingreifen der Herren und Damen in Köln, die denken, man müsse bei nicht eindeutigen Fehlentscheidungen trotzdem ein Signal geben, was einen Grund darstellt, für den Schiedsrichter wieder in seiner eigenen Entscheidung zu wackeln und sich dann doch eher überstimmen zu lassen. Und das ist so unsouverän, dass es da draußen Ärger geben muss. Ich verstehe jeden Fußballfan bei Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden. Bestes Beispiel Stuttgart-Hoffenheim in Suas, hohes Bein, gestrecktes Bein, offene Sohle ins Gesicht. Schiedsrichter sieht die Situation, bewertet sie. Das ist knallrot, das muss der Schiedsrichter sehen. Und dann gab es ein Rumgeeier. Und dieses lange Rumgeeier hat dazu geführt, dass diese richtige Entscheidung, eine rote Karte zu geben, die dann auch aber aus Köln kam, einfach bei uns so ankommt, als wäre es wieder eine schwierige Entscheidung gewesen. Warum kann man sich da nicht mal klar committen und ein klares Bild abgeben und die Schiedsrichter so briefen, dass man sagt, eindeutige Fehlentscheidungen, das ist das, was uns vermittelt wird. Das ist nicht, wenn mal eine Auslegung sagt, Handspiel Hannover gegen Augsburg. Also der Schiedsrichter steht da, sieht etwas, macht sofort diesen hier, kein Handspiel. Ja, ich höre jetzt auf.
1-0 von Bayern in Mainz, auch fragwürdig. Also kann man schon so geben, aber da muss man auch nicht unbedingt eingreifen. Ansgar, wieso kriegen es die deutschen Schiedsrichter nicht hin? Ein Beispiel gestern aus Clasico. Das 2-0, Elfmeter von Suarez, hat der Schiri nicht gesehen, dann greift er ein und es gibt Elfmeter, klares Ding. Keiner beschwert sich auch. Wieso können es die anderen besser als wir?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht fehlt uns da irgendwo an Qualität. Vielleicht ist vieles bei uns nicht zu Ende gedacht. Es hat den Anschein faktisch. Und ja, ich bin auch sehr erstaunt oft, was die dann im Nachhinein entscheiden.
Also, aber du bist da auch bei Jochen, oder? Bist du?
Absolut. Punkt, da kannst du Punkte da machen. Was er gerade gesagt hat, kannst du eigentlich schon Punkte da machen. Aber wenn ich dann so Entscheidungen sehe, wenn sie dann die Zeit über haben, 2-3 Mal, Ich meine, das ist ein Schiedsrichter, dass es da Grenzfälle gibt und dass der mal sagt, okay, Leute, ganz ehrlich, ist gerade einer mir durchs Bild gelaufen oder sonst was, kann ich alles nachvollziehen. Aber wenn ich dann dieses Bild habe, ich gucke diese zwei, dreimal von allen Seiten an und dann denke ich manchmal, okay, die da sitzt oder wer das auch mal gerade entschieden hat, hat in seinem Leben wenig selber Fußball gespielt. Und spielt schon eine Rolle, ob du eine Sportart betrieben hast, weil du ganz viele Situationen ganz anders einschätzen kannst und viel mehr Empathie für diese Situation hast, als wenn du irgendwann mal, keine Ahnung, 15 Jahre Tennis gespielt hast und dir dann überlegst, du, ich könnte auch mal die Bundesliga irgendwann pfeifen, das macht bestimmt auch Spaß.
Gut, dann komme ich zu meinem Aufreger, den können wir relativ schnell abhaken. Für mich die Aktion der Woche war Brozovic beim Champions-League-Spiel Barcelona gegen Inter Mailand. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben es mittlerweile alle gesehen, aber der sich einfach mal gekonnt in die Mauer, unter die Mauer reinslidet und dann sogar noch angeschossen wird. Das heißt, er hat tatsächlich das Tor verhindert. Das Ding wäre reingegangen von Suarez. Er hat genau gewusst, was der Suarez vorhatte und schmeißt sich quasi unten vor die Mauer und verhindert so das Tor. Überragende Aktion.
Ja, ich habe wirklich gelacht. Ich habe so einen Spaß gehabt, diese Szene. Wie der da liegt, dieses Bild, also wirklich. Wenn
du ja, vor allen Dingen, weil er halt auch so reingeschlittert ist, ne? Kriegt dann genau den Ball auf den Allerwertesten. Aber wie kommt er da drauf? Der schießt jetzt flach. Da muss er irgendwie, muss er das ja geahnt haben.
Manchmal hast du das einfach so im Bauch. Also, ich glaube, Ronaldinho war der Erste in der Fußball-Neuzeit, der damit angefangen hat, zu erahnen, dass eine Mauer hochspringt und den Ball flach durch, unten durchzuschießen. Manchmal hast du so Situationen, wo du auch, ich kommentiere ab und zu mal Spiele, wo du denkst, jetzt könnte es soweit sein. Das ist so eine Position und du denkst dir, die Mauer springt wahrscheinlich hoch und als Spieler probiert man das dann so drunter zu schießen. Und Brozovic ist ein sehr intelligenter Spieler und dann hat er es gemacht. Ich finde es geil.
Ich fand es auch überragend. Also wie gesagt, die überragende
Szene, also wirklich.
Die überragendste Aktion der letzten Woche, definitiv.
Und auch mal was schön Positives. Oh.
Auf jeden Fall. Ansgar, dein Aufreger der Woche.
Habe ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt auch gar keine Idee gerade. Also zwei habt ihr schon vorweggenommen, die es wert gewesen. Habt ihr noch irgendwas,
was euch einfällt? Ich
habe nichts auf dem Schirm.
Ich würde gerne noch was sagen. Ja. Ich finde, dass das heute auch nicht untergehen darf. Der Tod des Leicester-Bosses, Vijay Srivaddhanaprabha, schwieriger Name, extrem viel bewegt, hat in der stärksten Liga der Welt aus einem Verein, aus einer schlechten Erstligamannschaft, eigentlich besseren Zweitligamannschaft, den Meister gemacht und hat in Leicester so viel bewegt, hat fast nur Freunde hinterlassen, extrem viel für den Fußball getan und auch ein dickes Zeichen gesetzt, dass man als kleiner Verein natürlich durch gewisse finanzielle Aspekte oben landen kann, der extrem Leidenschaft gezeigt hat und leider jetzt beim Helikopterabsturz ums Leben kam, darf heute nicht untergehen.
Aber der war auch ein sehr spezieller Typ, ne? Der hat irgendwie, die haben, glaube ich, die Gästekabine, als er kam, umgebaut, dass das irgendwie nicht mehr so wohnlich und räumlich ist.
Die haben alles umgebaut, nur die Gästekabine so gelassen, wie sie früher mal war, glaube ich.
Oder so, irgendwas war mit der.
Aber ich weiß auch, dass er, von zwei, drei Menschen, die sehr nah an diesem Verein dran sind, das möchte ich auch nochmal erwähnen, dass er ein sehr angenehmer Chef war, also trotz des vielen Geldes, das gibt es ja auch oft anders, dass einer bestimmt und auftritt wie so ein Elefant im Porzellanladen. Da habe ich anderes gehört, es muss ein ganz angenehmer Mensch gewesen sein, der diesen Club nach oben geführt hat.
Ja, das obwohl er immer mit einem Helikopter im Mittelkreis gelandet und wieder weggeflogen ist. Also der Auftritt ist natürlich spektakulär und trotzdem hat man nicht den Eindruck, dass er ein Protzboss war, sondern einfach einer, der dem Verein Gutes tun wollte.
Absolut. Ich glaube, da hat der Fußball tatsächlich eine schöne, große Persönlichkeit verloren. Sehr traurige Geschichte. Tut mir jetzt fast schon ein bisschen leid, dass wir so jetzt unsere Sendung beenden müssen. Aber manchmal ist es eben so. Dann nochmal vielen Dank an euch beide. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Generation Fußball. Mein Name ist Matthias Dexheimer. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Ciao. Tschüss. Immer gerne.